DW Menschen und Märkte.
Die US-Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Japan steckt in einer tiefen Rezession und die kriselnde libanesische Wirtschaft stürzt noch weiter ab. Das sind unsere Themen heute. Außerdem geht es diesmal um den Sommerurlaub, der unter Umständen auch im Ausland stattfinden kann. Mein Name ist Insa Wrede. Derzeit sind die USA am schwersten vom Coronavirus getroffen. Das schlägt sich auch in den Wirtschaftsdaten nieder. Ausgangsbeschränkungen und andere Maßnahmen haben die Wirtschaft in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen gebracht. Viele Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen. Das verheißt nichts Gutes für das zweite Quartal. Dorothee Holz.
Der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, macht seinen Landsleuten nichts vor. In einem Interview, das der Fernsehsender CBS ausgestrahlt hat, malt er ein äußerst düsteres Szenario an die Wand.
The data we'll see for this quarter, which ends in June, will be very, very bad. There'll be a big decline in economic activity, big increase in unemployment.
Die Daten, die wir im Quartal, das im Juni endet, sehen, sind sehr, sehr schlecht. Wir sehen einen großen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität und einen starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Die US-Wirtschaft könnte, so Powell, im zweiten Quartal um bis zu 30% einbrechen. Das erinnert an die schlimmsten Zeiten. Trotzdem glaubt er daran, dass sich die US-Wirtschaft danach wieder kräftig erholen kann.
When the virus outbreak is behind us, the economy should be able to recover substantially.
Aber auch der Fed-Chef weiß nicht, wann und wie schnell das gehen könnte.
Dorothee Holz. Zwar haben die Japaner die Corona-Pandemie in gesundheitlicher Hinsicht bislang besser bewältigt als die USA, die exportabhängige Wirtschaft ist trotzdem empfindlich getroffen worden, wie Katrin Erdmann berichtet.
Zum zweiten Mal nacheinander ist Japans Wirtschaft geschrumpft, mit 3,4% im letzten Quartal, allerdings nicht so stark wie Ende 2019. Da hatte es mit 7,3% den stärksten Einbruch seit mehr als 5 Jahren gegeben. Anlass zum Aufatmen sind die jüngsten Zahlen dennoch nicht, denn Japan befindet sich wegen des Coronavirus erst seit April im Ausnahmezustand. Das heißt, erst seitdem sind viele Geschäfte geschlossen und die Menschen gehalten, zu Hause zu bleiben. Japans Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung Nishimura sagte wohl auch deshalb mit Blick auf das weitere Jahr, von April bis Juni wird das Bruttoinlandsprodukt noch gravierender zurückgehen und für eine ganze Weile abflauen. Der private Konsum, der 60% der japanischen Wirtschaftsleistung ausmacht, ging bereits zurück. Bereits zuvor hieß es aus dem japanischen Kabinett, die gegenwärtige wirtschaftliche Situation sei die größte Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Anfang April hatte die Regierung ein Konjunkturpaket in Höhe von umgerechnet 900 Milliarden Euro verabschiedet und kleinen und mittleren Unternehmen sowie allen Bürgern und Bürgerinnen finanzielle Unterstützung zugesagt. Allerdings zeigen diverse Umfragen übereinstimmend, dass das Geld wegen zu viel Bürokratie nicht bei den Betroffenen ankommt.
Katrin Erdmann. Länder, deren Wirtschaft schon angegriffen war, leiden in der Corona-Pandemie besonders, so der Libanon. Das Land erlebt die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seit Ende des Bürgerkrieges vor 30 Jahren. Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die libanesische Wirtschaft dieses Jahr um 12% schrumpfen wird. Mehr von Anne Almeling.
Iman El-Hut packt Lebensmittel in ihren Einkaufswagen. Zucker, Reis, Tomaten, ein bisschen Brot. So gut wie alles ist teurer geworden in den vergangenen Monaten. Die junge Frau arbeitet als Lehrerin in einer Privatschule in Beirut. Trotzdem reicht ihr Geld kaum noch. Ich bekomme entweder gar kein Gehalt oder nur noch die Hälfte. Ich leide wie alle anderen Leute auch. Meine Ersparnisse sind bei der Bank. Aber wenn ich dahin gehe, um Geld abzuheben, sagen sie mir, dass es kein Geld gibt. Ich habe mich mit dem Bankangestellten gestritten, aber ich konnte nichts machen. Sie halten das Geld der Leute in den Banken fest. Wie viele Menschen im Libanon ist Iman El-Hut wütend auf die politische Elite im Land. Jahrzehntelang hat sie das Geld in die eigene Tasche gesteckt, den Staat geplündert, bis das System kippte. Als die Regierung im Oktober neue Steuern einführen wollte, versammelten sich Zehntausende auf den Straßen des Landes und protestierten gegen Korruption und Misswirtschaft. Die Regierung von Saad Hariri sah sich gezwungen, zurückzutreten. Seit Dezember führt Hassan Diab das Land. Doch bislang habe sich nichts verbessert, sagt Jamil Muti. Der 42-jährige Familienvater arbeitet in einem Möbelfachgeschäft. Der Verfall unserer Landeswährung, das ist unsere größte Sorge. Die Lebensmittel der einfachen Leute wie Linsen, Couscous oder Kichererbsen sind sehr teuer geworden. Vor der Krise kostete ein Kilo Linsen einen Dollar. Jetzt kostet es viermal so viel, ohne dass die Gehälter erhöht wurden. Im März entschied die Regierung, die Auslandsschulden in Höhe von über 30 Milliarden Dollar nicht mehr zu bedienen. Was mit den inländischen Schulden von 60 Milliarden Dollar geschehen soll, ist dagegen unklar. Ende April hat Ministerpräsident Diab den Internationalen Währungsfonds um ein Hilfspaket über 10 Milliarden Dollar gebeten. Ich rufe das libanesische Volk dazu auf, diesen Tag als Wendepunkt für eine bessere Zukunft unseres Landes zu sehen, sagte er bei der Vorstellung eines Rettungsplans, der auch die internationalen Geldgeber überzeugen soll. Doch viele Libanesen bleiben skeptisch. Der Motorradmechaniker Abbas Shukur traut den Politikern seines Landes nicht. Wenn sie anständig und selbstlos arbeiten, wird das vielleicht gut gehen. Aber wenn sie einfach nur das Geld besorgen und es dann wieder in die eigene Tasche stecken, ist das nicht der richtige Weg. Denn dadurch steigen die Schulden des Landes und das wiederum ist schlecht für die Wirtschaft. Die Corona-Krise hat den Libanesen in den vergangenen Wochen zusätzlich zu schaffen gemacht. Hotels, Restaurants und Geschäfte blieben geschlossen. Wie viele davon wieder öffnen, ist unklar. Vor Beginn der Wirtschaftskrise lebte bereits jeder Dritte in Armut. Mittlerweile ist es jeder Zweite. In den vergangenen zwei Wochen gab es wieder Proteste in mehreren Städten des Landes, trotz einer Ausgangssperre und Empfehlungen zur sozialen Distanz. Lehrerin Iman El-Hut findet das richtig. Die politische Elite muss komplett ausgewechselt werden. Einige haben ihre Posten geräumt, aber dafür haben sie ihre Verwandten ins Amt gehoben. Sie tauschen welche aus, aber dann kommen welche, die genauso sind. Sie haben keine sauberen Politiker geholt. Sie haben wieder einfach das getan, was sie wollten.
Anna Almeling. So wie bisher wird es in diesem Sommer nicht sein, hatte Außenminister Heiko Maas verkündet. Aber
grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass die Quarantänebestimmungen, die es zurzeit noch gibt in den meisten Ländern, also dass man, wenn man einreist, erstmal zwei Wochen in Quarantäne gehen muss, innerhalb der Europäischen Union aufgehoben werden kann.
Am Montag will sich Maas mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen darüber beraten, wie die derzeitigen Reisebeschränkungen nach und nach gelockert werden können. Spanien plant bereits eine Art Pilotreisen für deutsche Urlauber. Oliver Neuroth.
Die Balearischen Inseln leben vom Tourismus. An ihm hängt fast jeder zweite Arbeitsplatz auf Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera. Daher ist der Druck von Hoteliers auf die Inselregierung groß, wieder Urlauber hineinzulassen, vor allem vom wichtigen deutschen Markt. Balearenpräsidentin Francina Armengol will die Insel zu einer Art Versuchslabor machen. Sie möchte Touristen auf die Balearen holen, die aus den deutschen Regionen kommen, in denen es nur wenige Covid-19-Fälle gibt. Sie stehe in enger Abstimmung mit den Bundesländern, sagt die Regierungschefin auf Anfrage des ARD-Studios Madrid und mit einem großen deutschen Reiseveranstalter. Wir arbeiten mit TUI zusammen, um wieder erste Reisen auf die Balearen zu ermöglichen. Bei diesem Projekt arbeitet außerdem die Rio Hotelgruppe mit, die ja ein mallorquinisches Unternehmen ist. Gemeinsam starten wir diesen Pilotversuch. Die ersten Reisen deutscher Touristen sollen Ende Juni beginnen, so der Plan. Allerdings nur, wenn der Verlauf der Corona-Pandemie es zulässt, also die Zahl der Neuinfektionen auf den Balearen und in Deutschland überschaubar bleibt. Wenn die Versuchsreisen funktionieren, könnte im Juli der klassische Tourismus wieder vorsichtig hochgefahren werden. Ähnlich planen es die Kanarischen Inseln, sagt Regionalpräsident Ángel Víctor Torres. Es ist unerlässlich, dass der Tourismus wieder anläuft, dass volle Flugzeuge bei uns landen, die Hotels öffnen und eine gewisse Normalität zurückkehrt. Schließlich ist der Tourismus unsere wichtigste Einnahmequelle. Aber Reisende müssen einen Virustest in ihrem Heimatland machen. Das sollte europaweit geregelt werden. Konkret bedeutet das, Teneriffa, Gran Canaria und Co. wollen keine Urlauber hereinlassen, die nicht nachweisen können, virusfrei zu sein. Neben einem Corona-Test im Heimatland der Urlauber möchte die Kanarenregierung ein weiteres Kontrollinstrument ausprobieren, einen digitalen Gesundheitspass in Form einer Handy-App. Mitte Juli soll der erste Flug auf die Kanaren starten, bei dem alle Passagiere über eine solche App registriert sind. Damit wären sie mit den örtlichen Gesundheitsbehörden vernetzt, die gezielt Informationen auf die Smartphones der Nutzer schicken könnten. Welche Daten genau ausgetauscht werden sollen, ist bisher nicht bekannt. Ebenso wenig, wo der Pilotflug startet und welchen kanarischen Flughafen er ansteuert. Für die spanische Regierung in Madrid ist klar, Touristen können nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder ins Land kommen. Zu groß ist die Sorge vor einem neuen Ausbruch des Coronavirus, so Ministerpräsident Sanchez am Wochenende. Der Tourismus braucht Sicherheit und Garantien für den Schutz der Gesundheit. Die Urlauber reisen zu uns wegen unserer Landschaft, der Strände, unserer Kultur, unserer Gastronomie. Aber sie wollen auch an ein sicheres und an ein kontrolliertes Ziel reisen. Wer in diesem Jahr also nach Spanien möchte, muss sich auf zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen einstellen. Dass dazu wahrscheinlich nicht alle Touristen bereit sind, ist den Behörden klar. Sie planen mit einem Bruchteil der bisherigen Urlauber. Überfüllte Strände auf Mallorca oder Teneriffa wird es in diesem Sommer wohl nicht geben.
Oliver Neuroth. Auch die griechische Wirtschaft hängt stark am Tourismus. Im Sommer sollen daher wieder ausländische Touristen kommen dürfen, aber es gibt Vorsichtsmaßnahmen. Griechenland ist in der Pandemie bislang glimpflich davongekommen und das soll auch so bleiben. Thomas Bormann.
Griechenland will ab dem 1. Juli wieder in großem Stil Touristen ins Land lassen, allerdings mit Einschränkungen. Willkommen sind nur Gäste aus Ländern, die die Corona-Pandemie gut im Griff haben. Welche Länder das aus griechischer Sicht sind, will die Regierung in Athen in den nächsten Tagen entscheiden. Deutschland dürfte dazugehören, darauf deuten Aussagen griechischer Minister hin. Möglicherweise müssen Griechenland-Urlauber aber vor ihrer Abreise noch im Heimatland einen Corona-Test machen. Ob das wirklich zur Einreisebedingung wird, auch das will die griechische Regierung bald entscheiden. Hotels in Griechenland werden am 1. Juni wieder öffnen, Tavernen und Cafés in der kommenden Woche. Alle Strände Griechenlands sind bereits seit dem vergangenen Wochenende frei zugänglich. Es gelten Abstandsregeln von mindestens 4 Metern zwischen 2 Sonnenschirmen und die Zahl der Besucher pro Strandabschnitt ist begrenzt. In der Praxis haben diese Regeln die Badefreuden am Wochenende praktisch nicht beeinträchtigt. Bei Temperaturen bis 40 Grad haben tausende Einheimische entspannte Stunden an den Stränden verbracht und damit die griechische Badesaison schon mal eingeläutet.
Thomas Bormann. Egal wie der Sommerurlaub der Deutschen aussehen wird, eines stellte Heiko Maas schon vor längerem klar: Eine Rückholaktion wie die im März werde es nicht noch einmal geben. Das wird sicherlich so manchen davon abhalten, eine Fernreise zu starten, wenn es denn überhaupt im Sommer Flüge in ferne Gefilde geben wird. Nach Thailand wird es bis Ende Juni keine Passagierflüge geben und sowieso soll nicht mehr jeder kommen. Dort setzt man jetzt vorerst auf Qualitätstouristen. Lena Bodewein.
Die Souvenirverkäuferin in der populären Khaosan Road steht bereit, selbst wenn es noch keine Kunden gibt. Die Streetfood-Stände verkaufen wieder Pad Thai und scharfen Papayasalat. Und die Tänzerinnen vor dem weltberühmten Erawan-Schrein bewegen sich wieder mit umwerfender Eleganz. Auf dem Kopf goldene Hauben mit Juwelen besetzt und davor Plastikgesichtsschutz. Auch auf den Restauranttischen Plexiglaswände. Thailands Hauptstadt Bangkok kehrt ganz langsam zum Alltag zurück. Aber so richtig normal ist noch nichts, denn die typischen Touristenströme fehlen in einer der meistbesuchten Städte der Welt. Keine Schlabberhosen mit Elefantenmustern, kein Gedrängel auf dem Nachtmarkt, kein Kokosnussschlürfen. Thailand möchte sich vorsichtig öffnen. Zunächst für Touristen im eigenen Land, dann für andere asiatische Länder. Die Hotels bereiten sich darauf vor, eine Kombination aus Quarantäne und Urlaub zu bieten. Luxusquarantäne mit allem Drum und Dran sozusagen. Außerhalb von Bangkok sind die Touristenziele leer, die Strände verwaist, aber dafür so sauber wie nie. Korallen sind vom Strand aus zu sehen, im klaren Wasser. Dugongs und Delfine kommen bis nah an die Touristenorte heran, denn noch herrscht Ruhe. Der Tourismus und die dazugehörigen Industrien machen normalerweise 20% des Bruttoinlandsproduktes aus. Und das fehlt jetzt. Die thailändische Tourismusbehörde rechnet mit Verlusten bis zu 80 Milliarden Dollar. Aber sie setzen auf die Deutschen, denn die kommen vor allem im Winter. Und dann sollte alles wieder normal sein. Nur noch besser, sagt der Chef der Tourismusbehörde. Denn die Hotelbetreiber nutzen die Zeit, um noch höheren Standard zu bieten. Und das wüssten vor allem die Deutschen zu schätzen.
Das war ein Beitrag von Lena Bodewein über die schrittweise Öffnung Thailands. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Jürgen Kuhn. Mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.